RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Wer hat vor 35 Jahren die Mauer zum Einsturz gebracht? Darüber wird regelmäßig diskutiert, wenn wieder ein Jahrestag der friedlichen Revolution ansteht, so wie jetzt in diesem Jahr. Die einen sagen, die friedliche Revolution sei von den Kirchen ausgegangen, andere widersprechen dem vehement. Welche Rolle spielten also damals die Kirchen und wie ist das eigentlich heute? Werden sie und wenn ja, wozu heute noch gebraucht die Kirchen? Das fragen wir im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord. Wir sind zu Gast in der Gethsemane-Kirche, einem der wichtigen Orte der friedlichen Revolution, an die in diesen Tagen erinnert wird. Ich bin Ulrike Bieritz und mit mir auf dem Podium sind die Pröbstin der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, Christina Maria Bammel, der Religionssoziologe Professor Detlef Pollack und Theo Goller und Issa Wohlrab, zwei Jugendliche aus der hiesigen Kirchengemeinde. Herzlich willkommen Ihnen und herzlich willkommen auch Ihnen hier in der Kirche. Pröbstin Bammel. Die friedliche Revolution war ein Wunder biblischen Ausmaßes, hat der frühere Leipziger Nikolaikirchenpfarrer Christian Führer gesagt. Und die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann sprach gar von den Gebeten, die die Mauer zu Fall gebracht hätten. Was sagen Sie?
Das Wort vom Wunder legt sich natürlich schon seit Jahren in der Erinnerung darüber. Ganz klar für mich als Theologin, als Pfarrerin ist das, als Christin ist das auch etwas, was ich genauso empfunden habe. Es ist etwas Wunderbares gewesen, was wir zu unseren Lebzeiten erleben durften und was Hoffnung über diese Zeit hinaus gestiftet hat. Eine direkte Linie von einem zum anderen gibt es meistens in historischen Gegebenheiten nicht unbedingt. Obwohl man kann das oft lesen, von den Friedensgebeten zur Stasi-zentralen Besetzung, von den Friedensgebeten in die Freiheit, vom Gebet zur Revolution. Aber wir wissen alle, dass eine geschichtliche Situation noch mehr Aspekte hat, die mit einer Rolle gespielt haben. Es gab eine politische Großwetterlage. Ich denke an die Bewegungen, die aus der Sowjetunion gekommen waren. Ich kann mich selber noch erinnern, die Tage, an denen Gorbatschow hier eintraf in Berlin. Wir waren als 16-Jährige hoch interessiert daran, welche nächsten Schritte Gorbatschow nehmen würde. Die Situation im Land selber, das zugrunde gewirtschaftete, die Unzufriedenheit, der steigende Veränderungsdruck. Aber dass es Räume gab, in denen eine Haltung schon seit Jahrzehnten eingeübt worden ist, im Beten, im Singen, im Reden, im Aufeinanderhören, das war ein mitentscheidender Faktor für das Werden einer revolutionären Kraft, die letztlich friedlich geblieben ist.
Professor Pollack, wird die Rolle vor allem auch der evangelischen Kirche in der friedlichen Revolution zu sehr betont, weil es war ja nicht die Kirche an sich, sondern es waren ja im Prinzip die Menschen, die auf die Straße gegangen sind und Veränderungen wollten, oder wird sie unterbewertet?
Sie hatten ganz am Anfang gefragt, ob das vielleicht als ein Wunder bezeichnet werden kann, was da 1989 geschehen ist. Und ich würde sagen, ja, das war ein Wunder. Und man müsste soziologisch genauer bestimmen, worin eigentlich das Wunder bestand. Es bestand wahrscheinlich nicht darin, dass die Menschen gebetet haben. Das haben sie über 40 Jahre gemacht. Es bestand auch nicht darin, dass es sowas gab wie einen Freiraum für das Gespräch innerhalb der Kirche. Das haben die Menschen auch über 40 Jahre lang in der Kirche gefunden. Das Wunder bestand in soziologischer Hinsicht darin, dass auf einmal die Menschen aus dem verordneten Schweigen ausgebrochen sind und auf die Straße gegangen sind. Und dass sie diesen Mut gehabt haben, damit haben wahrscheinlich die wenigsten gerechnet. Auch nicht die Oppositionellen, auch nicht diejenigen, die sozusagen über Jahre hinweg versucht haben, die DDR-Gesellschaft zu verändern, auch nicht die Menschen innerhalb der Kirche. Das ist das eigentliche Wunder, dass die Menschen auf einmal den Mut gefasst haben, zu sagen, wir wollen nicht mehr. Da sind natürlich auch äußere Umstände dafür nicht ganz unwichtig. Zum Beispiel, Sie hatten Gorbatschow erwähnt, zum Beispiel, dass man eigentlich damit rechnen konnte, dass die Sowjetarmee nicht eingreifen wird. Man hat es ja auch gesehen, also als die Menschen dann wirklich zu Hunderten erst, dann zu Tausenden auf die Straße gegangen sind, haben sich die Sicherheitskräfte weitgehend, nicht überall und nicht immer, aber weitgehend zurückgehalten. Und das hat natürlich die Menschen auch ermutigt, weiterhin auf die Straße zu gehen, noch mehr zu wagen. Ganz wichtig ist auch die Ausreisewelle. Man hat gesehen, dass es sozusagen in der DDR so nicht weitergehen kann, wie man bisher gelebt hat. Und die Ausreisewelle war wichtig, auf der einen Seite sozusagen, um der Unzufriedenheit einen Kanal zu geben, aber vor allen Dingen auch nach innen hin. Man hat gesehen, dass dasjenige, was von der SED-Führung verkündet wurde, mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Und es gab in der DDR keine freien Medien. Und man brauchte sozusagen in irgendeiner Weise so ein Zeichen wie die Ausreisewelle, um zu sehen, dass tatsächlich diese DDR am Ende ist. Und es wurde innerhalb der Kirche gesehen, es wurde bei den Oppositionellen gesehen, aber es wurde eben auch bei den SED-Funktionären gesehen. Auch dort wuchs das Bewusstsein darüber, dass sich etwas ganz grundsätzlich ändern muss.
Theo und Issa, ihr seid nach dem Mauerfall geboren, 17 Jahre alt, seid jetzt aber hier in dieser geschichtsträchtigen Gemeinde und Kirche engagiert. Ist das ein Thema für euch? Spielt das eine Rolle auch bei eurem Engagement für die Kirche? Ihr seid ja hier auch in der Gemeinde sehr engagiert.
Also nun mal ist es erstmal sehr schön, in dieser Kirche zu sein. Ich finde, die Kirche hat eine unglaubliche Ausstrahlung auf mich schon immer gehabt. Und durchaus hat es auf uns alle, glaube ich, einen gewissen Einfluss aufgrund der Familie, des Umfelds, was aus genau diesem Gebiet hier um die Kirche herum zum Teil kommt, noch immer hier lebt bis heute. Da ist natürlich eine Verbundenheit familiär und auch bis heute gegeben. Und darüber hinaus ist es ein befreiendes Gefühl für mich gewesen, erstmals in diesen Konfi-Raum reinzukommen, diese ganzen vielen neuen Leute kennenzulernen und Freundschaften, die bis heute anhalten, wie zwischen Theo und mir, wirklich in diesem Ort zu knüpfen. Also eine gewisse Freiheit in anderen Sinnen zu haben, die ich in meinem sonstigen Leben nicht verspürt habe. Und genau das hat diese Kirche, diese Gemeinde für mich möglich gemacht.
Und welche Rolle spielt dabei, dass sie an der Geschichte ja so eine große Rolle gespielt hat?
Naja, ich würde schon sagen, dass man, zum Beispiel meine Oma, die sitzt auch gerade im Publikum, auch schon lange in dieser Kirche aktiv war in der Gemeinde. Und dadurch hat man natürlich seine familieneigenen Geschichtsstunden immer auf dem Sofa, wenn einem erzählt wird, was passiert ist in der Vergangenheit. Ich sehe das als relativ wichtig, weil die Kirche halt viel durchgemacht hat. Wir hatten im letzten Gottesdienst die Erzählung über ein paar ausschlaggebende Ereignisse in dieser Kirche, die passiert sind. Dass diese Geschichte weitergetragen wird, sehe ich als sehr relevant.
Wir haben ja hier ganz unterschiedliche Altersgruppen in unserer Runde, aber eines, muss ich sagen, eint uns ja. Wir sind alle aus dem Osten oder im Osten geboren, groß geworden. Ihr jetzt hier, Prenzlauer Berg, ist ja auch Ost-Berlin. Wie sehr spielt das auch nochmal bei dem Blick auf die Geschichte eine Rolle, die Herkunft, Herr Pollack?
Also es spielt ja komischerweise, obwohl das Ganze jetzt 35 Jahre her ist, heute fast eine größere Rolle als wegen mir vor 5 oder 10 Jahren. Es wird sozusagen eigentlich immer wieder erneuert, dass die Menschen sich daran erinnern, wo sie herkommen und wer sie sind und sich als Ostdeutsche verstehen. Was mir immer dabei aufgefallen ist, dass, ich sag mal, die heldenhafte und die mutige Aktion der Menschen von damals, 1989, 90, in diesen Erinnerungen nicht zentral ist. Also ich war lange Zeit in Leipzig, arbeite jetzt in Münster. Und als man danach gesucht hat, irgendwie den Platz, der entscheidend war für den Protest, für die friedliche Revolution, für die Demonstrationen in Leipzig zu benennen, hat man ihn Augustusplatz genannt. Aber nicht, was eigentlich nahegelegen hätte, Platz der Revolution oder Platz des 9. Oktober. Und das ist schon verwunderlich, dass sozusagen sowas wie Ostidentität sich im Wesentlichen eigentlich herausbildet in der Kommunikation mit Westdeutschland, also sozusagen auch als ein Abgrenzungsbegriff, aber weniger sozusagen durch Rückgriff auf die große Geschichte der Ostdeutschen, auf die man ja eigentlich stolz sein könnte. Und ich muss sagen, das verwundert mich, dass viele von den Ostdeutschen eigentlich sozusagen darüber nachdenken, wie sie als Ostdeutsche gesehen werden, wer sie sind und dass sie vielleicht nicht genug beachtet werden oder marginalisiert sind oder auch sich bedroht fühlen oder gedemütigt sogar. Aber sozusagen diese große Geschichte spielt eventuell bei den Bürgerrechtsgruppen eine Rolle, aber in der großen Bevölkerung eigentlich weniger. Und ich finde das bemerkenswert, dass man eigentlich, obwohl man hier wirklich Geschichte gemacht hat, tatsächlich wenig stolz ist auf diese Geschichte.
Herr Pollack, Sie sind geboren in Weimar und haben Theologie studiert, Religionssoziologie, sind auch noch im Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster, um das auch nochmal zu sagen, Ihre Herkunft. Frau Bammel, Sie sind eine echte Berlinerin, aber sind in Erfurt aufgewachsen, haben Theologie, Philosophie und Religionswissenschaften studiert, waren Pfarrerin der EGPO, bevor Sie Pröbstin wurden. Wie ist das bei Ihnen mit der Ostidentität? Sie waren 16, haben Sie gesagt, als die Mauer fiel. Wie ist das heute? Fühlen Sie sich als Ostdeutsche?
Ich fühle mich als Ostdeutsche von der Herkunft, ja. Aber es hat zu unterschiedlichen Phasen meines Lebens unterschiedliche Rollen gespielt. Als ich nach 1989 in die USA gehen konnte, um dort zu studieren, war das nicht nur ein unfassbar schönes Geschenk, sondern es war auch genau noch einmal ein solcher Weg der Auseinandersetzung mit meiner Identität in einem internationalen Umfeld mit US- und internationalen Studierenden, die nach dieser ostdeutschen Identität gefragt haben. Das hat erstaunlicherweise eine Rolle gespielt. Es spielt für mich eine Rolle als Mutter in der Hinsicht, dass meine Töchter danach fragen, wie das eigentlich gewesen ist und dass sie ihre eigenen Beobachtungen anstellen, wie ein aus Westdeutschland stammender Vater und eine aus Ostdeutschland stammende Mutter doch ganz unterschiedliche Haltungen, Praktiken, Erfahrungen, ja Lebensweisen fast auch haben und wie sie das so zusammenbringen. Und es spielt in meiner kirchlichen Arbeit eine ganz große und immer doch jetzt noch einmal wichtiger werdende Rolle. Werden wir sicherlich dazu noch mal kommen später.
Theo und Issa, ist das für euch ein Thema? Die Herkunft Ost oder West?
Naja, ich würde schon sagen, dass man einen Unterschied sieht, teilweise in der Erziehung oder in gewissen Aspekten der Kindheit. Zum Beispiel für mich, meine Oma kommt aus Sachsen-Anhalt, mein Vater ist dann in Berlin aufgewachsen, meine Mutter und die Familie mütterlicherseits sind schon immer in Ost-Berlin gewesen. Und für mich ist diese Erziehung einfach ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben gewesen, weil ich sehe mich selber als gut erzogen. Und ich merke das bei manchen Wessi-Freunden von mir, dass teilweise die Erziehungen und die Ansichtsweisen auf manche Höflichkeitsformen oder Praktiken einfach anders sind. Und ich würde mich nicht damit identifizieren und ich bin auch nicht stolz darauf, weil man kann nicht stolz auf was sein, für was man nichts kann. Aber ich sehe auf jeden Fall die Relevanz und den Unterschied teilweise.
Ist er? Ich bin tatsächlich in Ost-Jerusalem zwar geboren, aber nicht in Ostdeutschland. In einem anderen Osten, in einem ganz anderen Land. Heutzutage habe ich gemerkt, dass es für mich eine weniger große Rolle spielt, wie es vielleicht noch in den Generationen vor mir eine Rolle gespielt hat. Ich habe gemerkt, dass ich mich unter West- und ostdeutschen Freunden mich gleich wohlfühle und auch ähnliche Erfahrungen mit beiden gemacht habe. In meinem kirchlichen Kontext bin ich doch aber mehr mit ostdeutschen Freunden in Verbindung gewesen. Deswegen bin ich vor allem durch diese Wurzeln näher an meinen Glauben und auch ans Christentum gekommen, was für mich sehr interessant ist und auch ein Riesenunterschied zu den, ich sag mal jetzt, westdeutschen Freunden, die ich in Berlin auch habe.
Ich habe das gefragt, weil ich jetzt gerne nochmal den Bogen schließen würde, genau zu der Rolle der Kirche in der friedlichen Revolution. Wir haben ja schon gesagt, die Kirche war jetzt nicht diejenige, das waren andere Umstände, die zur friedlichen Revolution am Ende zum Fall der Mauer geführt haben. Aber die Kirche hat schon eine entscheidende Rolle gespielt als ein Raum, wo sich auch Andersdenkende treffen konnten. Und Kirche hat auf Defizite reagiert. Auf welche, Frau Bammel?
Das ist nur sehr, sehr begrenzte freie Rede. Freie Meinungsäußerungen, überhaupt eine Freiheit auch der Wissenschaften geben konnte außerhalb der Kirche. Auf dieses Defizit hat sie reagiert. Sie hat reagiert auf ein Menschenbild, das propagiert worden ist außerhalb der kirchlichen Mauern, das nicht mit dem, was wir verbinden, mit einem Menschen, der von Gott geschaffen, gehalten, bewahrt und in die Zukunft getragen wird, sich ohne weiteres verbinden lässt. Sie hat reagiert darauf, dass es fehlte an freien Gesprächsräumen und an demokratisch eingeübten Prozessen. Ohne alles zu verklären, war doch der kirchliche Raum einer, in dem über die Jahrzehnte demokratische Praktiken selbstverständlich eingeübt worden sind. Das hat Haltungen geformt, das hat Gemeinschaften geformt, die auf etwas vorbereitet worden sind, was wir eingangs als das Wunder beschrieben haben.
Aber verklären wir nicht manchmal doch im Nachhinein die Situation? Weil ich kann mich noch erinnern, Herr Pollack, an Diskussionen, wenn Räume geöffnet wurden für Friedensgruppen, für Umweltgruppen, die nicht unbedingt was mit Kirche zu tun hatten, dass es dann durchaus Pfarrer, Superintendenten, Bischöfe gab, die gesagt haben, wir sind für alle da, aber eigentlich nicht für alles. Also das war ja jetzt nicht eine große Euphorie auch innerhalb der Kirche zu sagen, jetzt marschieren wir auch voran.
Ich würde Ihnen da recht geben. Also ich muss auch sagen, dass der Weg der Kirchen in der DDR immer als eine Gratwanderung empfunden wurde. Eine Gratwanderung zwischen Anpassung und Verweigerung, Mitarbeit und Kritik. Und dass es für die Kirchenleitung ausgesprochen schwer gewesen ist, diesen Freiraum, von dem Sie gesprochen haben, diesen Freiraum für die Diskussion, für das freie Gespräch wirklich zu halten. Und eine wichtige Bedingung dafür, dass man das überhaupt erreichen konnte, lag darin, dass die Kirchenleitungen über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer mit den Staatsvertretern gesprochen haben. Sie haben immer sozusagen zu erkennen gegeben, dass Sie nicht Gegner des Sozialismus oder der sozialistischen Gesellschaftsordnung sind. Auch nicht unbedingt dafür sind, das haben Sie auch nicht gesagt, aber Sie wollten loyal sein. Und die Tatsache, dass Sie sich an die Gesetze gehalten haben, hat eigentlich die Bedingungen dafür geschaffen, dass Sie überhaupt in der Lage waren, einen solchen Freiraum für das kritische Gespräch, für die Oppositionsgruppierungen, für die Friedensgruppen, für die Frauengruppen bereitzuhalten. Ich muss aber sagen, dass die Kirchen sich auch gewandelt haben. Also in den 1970er Jahren gab es eine starke Hinwendung zu der staatlichen Politik. Stichwort 6. März 1978, Gespräch zwischen Schönherr und Honecker. Am Ende der DDR, so ab 87, 88, wurden die Kirchenleitungen mutiger. Und es hat etwas vor allen Dingen damit zu tun, dass nicht nur die Kirchenleitungen mutiger wurden, sondern auch die Menschen. In dieser Zeit fand die sogenannte ökumenische Versammlung statt in Dresden und in Magdeburg. Und da gab es auch ein Papier, mehr Gerechtigkeit in der DDR, viele Zuschriften aus den Gemeinden. Und das wurde auch von der Kirchenleitung sehr genau wahrgenommen, dass sie sozusagen vorher eigentlich stärker angepasst gehandelt haben, hat damit was zu tun, dass sie sich von den Gemeinden auch weitgehend nicht unterstützt gefühlt haben. Also da kann man also an die Einführung der Jugendweihe in den 50er Jahren denken, wo im Grunde genommen eigentlich die Kirchen von den jungen Menschen alleingelassen wurden, auch von den Eltern der jungen Menschen. Und das hat sich tief eingeprägt. Also die Tatsache, dass man möglicherweise in der Bevölkerung viel weniger Unterstützung bekommt, als man selber von ihr erwartet, war tatsächlich prägend für das Handeln der Kirchenleitung. Und man kann sagen, weil eben auch die Menschen in der DDR sich als wenig widerständig erwiesen haben, waren eben auch die Kirchenleitungen nicht bereit, wie in den 50er Jahren ins Risiko zu gehen. Dafür wurden sie dann kritisiert. Aber als dann sozusagen 88, 87, 88, ja, die Menschen mehr Mut gefasst haben, wurden auch die Äußerungen der Kirche deutlicher. Und dann konnte man eintreten für Reisefreiheit, für Meinungsfreiheit, für Versammlungsfreiheit. Und ganz zuletzt, also das war dann das Letzte, was man gesagt hat, auch für Demonstrationen, das war dann so, also schon im Übergang eigentlich zur Revolution, noch im Juni 1989, sagten die Kirchenführer, also die Konferenz der Kirchenleitung beim Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR, Demonstrationen sind kein Mittel der Kirche. Sie haben zugleich auch gesagt, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Aber wie es weitergehen sollte, das wusste damals keiner. Und auch die Kirchen haben sozusagen immer einen Weg gesucht, wo sie versucht haben, also die Staatsmacht nicht noch mehr herauszufordern. Und die Drohungen waren relativ eindeutig.
Frau Bammel, Sie waren ja Jugendliche damals. Woher kam dann der Mut, wenn die Kirchenleitungen da immer versucht haben, noch ja so mit dem Staat sich nicht zu sehr anzulegen, der Mut dann der Leute, dann es trotzdem zu machen, auch gegen vielleicht die Kirchenleitungen und gegen der äußere Druck, war der Druck dann einfach so groß oder war das auch so eine Situation, wo man gesagt hat, wir haben sowieso nichts mehr zu verlieren? Wie haben Sie das als Jugendliche erlebt?
Also vielleicht ist es noch interessanter, sich eine Situation vor Augen zu rufen, die ich von einem meiner Lehrer der Theologie immer sehr eindrücklich geschildert bekommen habe und von der er auch oft geschrieben hat. Es gab eine Ausbildungsstätte hier in Ost-Berlin, das unter dem Namen Sprachenkonvikt lief. Und in dieser kirchlichen Hochschule wurden angehende Pfarrerinnen und Pfarrer ausgebildet. Und man muss sich vorstellen, sehr nah an der Grenze nach West-Berlin platziert. und eine Hinterhofexistenz, in der, so wie viele, die dort durch diese Ausbildungsstätte gegangen sind, nachträglich sagen, sehr viel Freiheit, sehr viel Humor, sehr viel Aufatmen und Ausatmen, ohne diesen ganzen schweren, restriktiven Kram, der gewissermaßen im Rest des Landes zu spüren war, vorhanden war. Und es gibt Schilderungen, wie die jungen Studierenden ihre Transparente beschrieben haben, um dann auf die Straßen zu gehen in den ersten Oktobertagen. Und niemals zuvor ist die Situation eine so leichte gewesen, eine so aufatmende. Ich denke, das hängt ein Stück damit zusammen, dass man die Fähigkeit sich bewahrt hat, selbst in einer Hinterraumexistenz oder Hinterhofexistenz dennoch die Brücke in die Welt zu finden und sich gegenseitig zu ermutigen.
Aber da muss ich widersprechen, weil wer da studiert hat, wer sich entschieden hat, Theologie zu studieren, möglicherweise auch noch an einer kirchlichen Hochschule, der war ja eigentlich raus aus der Gesellschaft. Der hatte ja nichts mehr zu verlieren.
Kirche war zu dieser Zeit eine Minderheit und das war nochmal eine Minderheit von einer Minderheit. Es waren ja auch nicht alle 17 Millionen unterwegs und sind mutig auf die Straße gegangen, sondern auch hier ist es wie so oft bei Revolutionen, dass eine Minderheit wiederum mit einer Regierungsform miteinander ringt um die Mehrheit. Denn die Mehrheit hat ja auch in gewisser Weise abgewartet. Ich finde, das gehört dazu, dass wir die Puzzleteile der Geschichte, also nicht sagen, ein ganzes Volk ist auf die Straße gegangen, sondern hier gab es sehr, sehr mutige Gruppen. Das hat sich dann ausgebreitet wie ein Lauffeuer, hat die Schulen, die Betriebe, so, so viele Orte erfasst. Ich weiß nicht, Herr Pollack, würden Sie sagen, dass es tatsächlich wirklich Minderheiten waren, die auf die Straßen gegangen sind?
Also es sind immer Minderheiten, die auf die Straße gehen. Weltweit, bei allen Revolutionen sehen wir das, das sind vielleicht 3, 4, 5% der Gesamtbevölkerung, die sich an den Demonstrationen beteiligen. Aber in der früheren DDR waren es weitaus mehr als 5%. Also am 9. Oktober waren es in Leipzig eben 70.000. Und das ist ungefähr ja, mehr als 10% der Bevölkerung von Leipzig. Da kamen auch viele von außerhalb, ganz klar. Aber eine Woche später waren es 150.000. Noch eine Woche später waren es 320.000. Also ich würde nicht sagen, dass die These berechtigt ist, die meisten Menschen haben hinter der Gardine gestanden und abgewartet, dass andere die Revolution machen. Ich würde sagen, die Leute haben sich natürlich zurückgehalten und das war auch einfach nur rational. Ich war selber in Leipzig mit dabei bei den ersten Demonstrationen, da waren wir vielleicht 300 oder 500 und dann waren wir 1000 und uns gegenüber standen die Polizeiketten. Wenn man da sozusagen mutig aufgetreten wäre und also versucht hätte, gegen diese hochgerüstete Polizei vorzugehen, hätte man sich selber sozusagen nur geschadet. Man war ganz vorsichtig und die ersten Schritte zu den Demonstrationen in Leipzig waren nicht geprägt von Mut und von revolutionärem Geist, sondern davon, dass man gewartet hat, bis der andere, der neben einem geht oder vor einem geht, vorangeht und dann ist man hinterhergegangen. Das war sozusagen tatsächlich geprägt, wie Sie auch sagen, ja, von Angst. Das Wunder besteht darin, dass die Menschen dann doch losgegangen sind. Und in Leipzig haben sie eben da auf dem Platz der Nikolaikirche gerufen, losgehen, losgehen, aber es ging keiner los. Man musste ja damit rechnen, dass geschossen wird. Man musste damit rechnen, dass die Polizei zugreift. Hier in Berlin hat sie ja auch zugegriffen.
Und das war hier um die Ecke, also um das auch nochmal zu sagen. Wie ist das für euch, Issa und Theo, wenn ihr solche Geschichten hört? Ist das Geschichte weit weg oder ist das auch sowas, wo ihr sagt, das hat auch ein bisschen was mit mir zu tun?
Es ist natürlich etwas, was schon für uns aus unserer momentanen Betrachtung weit zurückliegt. Aber gleichzeitig ist es natürlich etwas Besonderes, Teil dieses Gemeindelebens zu sein, was damals auch so groß vieles bewirkt hat. Natürlich, wie jetzt hier auch schon diskutiert wurde, ist es vielleicht nicht alles durch die Kirche gekommen, sondern mehr durch die Bevölkerung und durch Mut, der dann entstanden ist. Aber genauso ist es heute für mich auch, dass ich hier in der Kirche meinen Freiraum gefunden habe, meine Ideen sammeln konnte und dann letztendlich diese Ideen, aber auch diesen Mut, den ich hier sammeln konnte, in diesem Freiraum, der mir hier geboten wurde, an ganz anderen Stellen und Orten anwenden konnte. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr gleich geblieben ist und was bis heute die Kirche auch weiterträgt. Es ist noch sehr nahe, auch bei jedem Gottesdienst sieht man hier die kleine Ausstellung an der Seite und das trägt er natürlich weiter mit und das ist natürlich was, was uns auch weiterhin bewegt.
Theo? Ich bin nicht sehr politikinteressiert und auch nicht sehr geschichtsinteressiert. Ich weiß das, was man wissen muss, aber als Teil der Gemeinde, vor allem hier, ist es natürlich klar, dass man was mitkriegt. Wir haben die Schwerter zur Flugscharen-Ausstellung, die hängt hier permanent. Wir haben das Friedensgebet, was ja auch politisch sehr relevant ist, sage ich mal. Es wird immer wieder ins Gedächtnis gerufen, was ich als sehr wichtig empfinde, weil man sowas nicht vergessen sollte. Geschichte ist wichtig, dass es Geschichte ist, aber man sollte daraus lernen. Und wenn man es vergisst, lernt man nicht draus. Deswegen sage ich, dass die Erinnerung daran sehr relevant ist.
Das Forum im rbb 24 Inforadio aus der Berliner Gethsemane-Kirche mit Pröbstin Christina Maria Bammel, dem Religionssoziologen Detlef Pollack und Theodor Goller und Issa Wohlraab hier aus der Gemeinde. Ich bin Ulrike Bieritz und wir reden über die Kirche, deren Rolle bei der friedlichen Revolution vor 35 Jahren. Und jetzt gucken wir aber mal auf die Kirche heute und die Zukunft. Theo und Issa, ihr engagiert euch in der Gemeinde. Warum?
Naja, für mich ist die Gemeinde und die Kirche und der Glaube generell ein sehr wichtiger Aspekt in meinem Leben. Und ich finde, wo man was nimmt, sollte man was zurückgeben. Und die Leute in dieser Gemeinde haben mir so viel Gutes getan durch die Jugendarbeit von der Konfirmation und generell durch die Gottesdienste am Sonntag, dass ich denke, man sollte was zurückgeben. Und deswegen bin ich froh, wenn ich helfen kann. Und es ist auch immer schön, wenn ich in den Sonntagsgottesdienst komme. Ich treffe Leute, ich bin im Austausch, ich habe sehr gute Gespräche. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, dass man sich engagiert, um halt Leuten, für die das der Beruf ist zum Beispiel, ein bisschen was von den Schultern nimmt.
Issa, warum engagierst du dich in der Gemeinde?
Ich habe, wie Theo schon gesagt hat, in dieser Gemeinde ein gewisses Zuhause gefunden. Und wie ich von meiner Patentante erfahren durfte, war es damals in gewisser Art für sie genau das Gleiche. Die Rüsten, die Jugendzeiten, die sie schon damals begleitet hat, waren etwas ganz Besonderes hier und ein Freiraum und ein Entfliehen aus dem Alltag. Und genauso ist es das für mich heutzutage immer noch. Wir haben wunderschöne Fahrten gemacht, wo wir in uns kehren konnten, mit uns selbst uns verbinden konnten und anderen Menschen so nahe treten, wie ich es in anderen Situationen selten konnte. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich nachhaltig auch in dieser Gemeinde dann engagierte. Ich wollte anderen Jugendlichen auch das ermöglichen, was ich erlebt habe. Und ich wollte anderen Leuten zeigen, was alles möglich ist, wenn man in dieser Kirche gemeinsam arbeitet und als Jugend auch gemeinsame Aktivitäten plant und dass es nicht immer nur das ist, was andere Leute heutzutage von der Kirche denken oder kennen. Das ist alles nur so langweilig und nur so glaubenbasiert ist, sondern wir haben so viel mehr auch noch gefunden in unserem Alltag. Deswegen habe ich mich noch weiter engagiert.
Immer mehr Menschen treten aber aus beiden Kirchen aus. Die Gründe sind bekannt. Und langsam kann man ja tatsächlich auch eine Legitimationsfrage stellen, auch wenn natürlich Kirchenvertreter immer sagen, wir sind ja noch die Hälfte der Bevölkerung. Nicht mehr ganz 50% der Menschen hierzulande gehören noch einer der beiden Kirchen an, aber von daher trotzdem die Frage, Professor Pollack, wozu und zu welchem Zweck brauchen wir heute noch die Kirche?
Ja, im Osten sind es ja tatsächlich ungefähr 15% der Bevölkerung, die der evangelischen Kirche angehören und vielleicht 4%, die katholisch sind. Also da haben wir schon ganz andere Verhältnisse. Aber wenn ich diese Zahlen jetzt hier nenne, dann zeigt das möglicherweise schon etwas, was vielleicht auch für das Handeln in der Kirche, für das Engagement in der Kirche wichtig sein könnte. Die meisten, die hier in der Kirche sind und vielleicht auch sogar zur Kirche gehen, also sich auch irgendwo beteiligen, haben das starke Empfinden, ich nehme an, das ist bei euch auch so, dass sie zu einer Minderheit gehören. Das ist natürlich auf der einen Seite irgendwie herausfordernd, weil man seinen Glauben oder seine Kirchenzugehörigkeit gegenüber einer andersgläubigen oder gar nichtgläubigen Mehrheit rechtfertigen muss. Aber es ist auch eine Chance. Und die Chance besteht vor allen Dingen darin, dass man gewissermaßen bewusster sich macht, was man eigentlich in der Kirche finden kann, wegen mir, Gemeinschaft, aber auch zum Beispiel sowas wie politische Sozialisation, Diskussion oder aber auch, dass man mit dem großen Schatz der kirchlichen Traditionen bekannt wird, mit Liedern, mit Gebeten, mit Texten aus der Bibel. Und ich würde sagen, dass in Ostdeutschland die Christen, die sich zur Kirche halten, möglicherweise die Gelegenheit haben, ihr Christsein bewusster und auch lebendiger und auch möglicherweise mit einer stärkeren Gewissheit zu leben, als das in einer lauen Volkskirche der Fall ist. Und wir haben gerade von religionssoziologischer Sicht aus eine große Umfrage gemacht, die sogenannte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die alle 10 Jahre stattfindet. Und dabei ist herausgekommen, dass diejenigen, die wenigen, die im Osten Deutschlands sich zur Kirche halten, tatsächlich eine höhere Meinung von der Kirche haben als die westdeutschen Kirchenmitglieder, dass sie mehr Vertrauen haben in die Kirche, dass sie sich auch ein wenig mehr engagieren in der Kirche. Das wäre so ein Punkt, den man vielleicht herausstellen könnte. Und ich würde noch einen anderen Punkt gerne nennen, nämlich dies. Also wir sind ja alle doch ein bisschen vielleicht erschrocken durch die Wahlergebnisse in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Ich glaube, dass die Kirchen tatsächlich da einen Raum bieten können, was die politische Orientierung angeht, was die Identifikation mit der politischen Ordnung angeht, was Vertrauen in Institutionen angeht, um da miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn ich das also richtig sehe, dann sind es gar nicht so viele, nennt das mal jetzt Organisationen und Institutionen und Vereine der Zivilgesellschaft, die im Osten da aktiv sind. Und die Kirchen bieten da einen Raum für das Gespräch, was gerade angesichts dieser Wahlergebnisse in meinen Augen doch notwendig ist. Und auch insofern könnte ich mir vorstellen, dass die Kirchen nach wie vor eine wichtige Funktion erfüllen können. Die soziologischen Untersuchungen zeigen, dass tatsächlich auch ein anderer Geist in den Kirchen herrscht als an vielen Stellen in der ostdeutschen Gesellschaft. Das ist schwer zu beschreiben, es ist auch ein bisschen vielleicht ambivalent, das zu beschreiben, aber man muss schon sagen, es sind eben doch zu einem großen Teil die formal gesehen höher Gebildeten, die in der Kirche engagiert sind, sind diejenigen, die nicht so sehr bestimmte konservative Haltung haben, also sind oft auch eher aufgeschlossen und dialogoffen und dialogbereit. Und das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, um zu erkennen, dass vielleicht im Raum der Kirche Alternativen bestehen zu dem, was wir ansonsten sozusagen so an Haltungen in Richtung BSW oder AfD in Ostdeutschland finden.
Bietet denn die Kirche wirklich diese Diskussionsräume, wo auch mal eine andere Meinung ausgehalten wird, wo man wirklich mal miteinander diskutiert? Oder ist es nicht doch an vielen Stellen eher so, dass viele sich sehr einig sind und wenn jemand dann vielleicht doch eine etwas andere Haltung hat, dass dann der sehr schnell ausgegrenzt wird oder gar nicht mehr kommt? Wo sind denn die Diskussionsräume in der Kirche? Frau Bammel und Herr Pollack natürlich auch, aber Frau Bammel.
Also das ist ja genau eine Frage, die wir ganz besonders in diesem Jahr der Wahlen, uns immer wieder intensiv auf die Fahnen geschrieben haben. Wie schaffen wir es, solche Streiträume zu schaffen und diese Streiträume so zu gestalten, dass man auch im Streiten zusammenbleibt? Denn bei aller Minderheitenexistenz der Kirchen im Osten, was ja einen gewissen Problemvorsprung bedeutet gegenüber den noch nachvolkskirchlichen Situationen, die es im Westteil gibt. Also wir sind in einer deutlich postvolkskirchlichen Situation, ist ja trotzdem die Tatsache, dass, auch wenn Sie das so beschrieben haben, Herr Pollack, welche Menschen vorrangig im Osten sich zur Kirche halten, dennoch ja das gesamte politische Spektrum sich auch abbildet in den Kirchengemeinden. Und die Diskussionen sind da, die Auseinandersetzungen sind da in den Gemeindekirchenräten, in den Leitungsgremien. Diese Diskussionen nicht wegzudrücken, sondern tatsächlich einander zuzuhören. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Praxis, die wir haben, dass wir aufeinander hören, auch wenn nicht wir immer auf denselben Nenner kommen. Das ist etwas sehr, sehr Entscheidendes, was wir hoffentlich, auch wenn sich diese Gestalt dieser Kirche radikal ändern wird, dennoch erhalten. Aber gleichzeitig haben wir eine Linie in der Hinsicht, dass dort, wo extremistische Ansichten, diskriminierende Ansichten, dass dafür nicht ein Ort sein kann in der Weise, dass eine Meinung neben der anderen steht, sondern dass wir klar Haltung zeigen. Und diese Gratwanderung zwischen Streit, der dennoch zusammenhält, und Haltung zeigen, das ist eine, in der sich die Gemeinden versuchen und sich dem stellen.
Wie erlebt ihr denn die Diskussion bei euch in den Kreisen oder seid ihr euch da auch alle eher einig? Ich frage jetzt Theo und Issa.
Also ich fange mal an. In manchen Hinsichten fehlt es mir noch an diesen Räumen. Wir haben sie zwar auch gehabt in unserer Konfizeit und wir haben sie auch unter uns gehabt und uns wird auch auf gewisse Art beigebracht, wie wir das besser tun können. Und wir bieten auch immer den Raum für jeden und wir diskutieren auch, wenn dann mit jedem, und nicht um bestimmte Leute auszugrenzen, lassen wir sie links liegen. Das machen wir nicht. Aber ich glaube, in manchen Hinsichten fehlt der Kirche noch es an dem wirklichen Raum bieten für diese Diskussion. Es wird den Menschen gezeigt, dass wir solidarisch mit vielen sein müssen, dass wir immer offen sein müssen und dass wir uns doch klar positionieren müssen, wie das Frau Bammel gerade gesagt hat. Aber die Räume, in denen dieser Diskurs wirklich stattfindet, meiner Meinung nach fehlen die noch etwas in der Kirche. Und das ist etwas, was ich mir auch durchaus noch wünschen würde für die Zukunft.
Und ich würde noch hinzufügen, dass aber durch die Gottesdienste und dies, zum Beispiel auch das Friedensgebet auch Räume außerhalb der Kirche so gesehen aufgemacht werden, indem man darüber nachdenkt danach und darüber diskutiert als Freunde, als Teilnehmer des Gottesdienstes. Wie fand man die Predigt? Was hat man dazu zu sagen? Bin ich einer anderen Meinung? Oder beim Friedensgebet, was sage ich zu den Zuständen in, jetzt rein beispielmäßig, Belarus oder Kuba, was ja auch Thema ist bei den Friedensgebeten. Was halte ich davon? Und ich denke, dass diese Diskussionsanregung auch schon ein sehr wichtiger Punkt ist, der mit sich geführt wird. Aber ich stimme Isa auf jeden Fall zu, dass speziell ausgerichtete Räume teilweise fehlen.
Ja, ja, genau dazu wollte ich auch nochmal sagen, das ist mir gerade eingefallen, dass wir in der Kirche doch, wie das Herr Pollack auch gesagt hat, eine gewisse Minderheit sind, die schon grundsätzlich eher einer weniger konservativen Meinung zustimmen, schon alle in der Kirche letztendlich etwas offener gegenüber anderen Meinungen sind. Was fehlt, ist die Leute, die eben nicht dieser offenen, freien Meinung in vielen Hinsichten zustimmen oder eine ganz andere Meinung haben, die wirklich in den Diskurs mit Leuten, die dieser Meinung sind, zu holen, die es ja durchaus in diesen Kirchgemeinden aller gibt. Und ich glaube, das ist der Punkt, der noch ein bisschen schwer ist zu greifen. Das ist natürlich auch klar, wie will man Leute, die gar keine große Lust darauf haben, zu etwas bewegen und zu einem Diskurs anregen, der sie dann betrifft. Und letztendlich ist es dann auch notwendig, um Einfluss auf diese Menschen zu üben und zu zeigen, wir sind da, wir sind anders, aber das ist völlig okay.
Herr Pollack, Sie sind ja so ein bisschen von außen, weil Sie ja nicht quasi Funktionär sind, sondern das ein bisschen von außen beobachten können. Ist es wichtig, sich wirklich nochmal da neu auch zu vergewissern, wie wir Räume öffnen können, dass andere Menschen auch kommen? Oder sollte man sich einfach dann auf die konzentrieren, die sowieso alle einer Meinung sind?
Na, die Kirchen haben ja an dieser Stelle eine ganz klare Entscheidung getroffen, dass man sich öffnet, dass man dialogbereit ist, dass man sich für politische Fragen interessiert. Das war in den 50er oder 60er Jahren des letzten Jahrhunderts natürlich ganz anders. Da kann man sagen, hat die Kirche versucht, eigentlich sich als Festung zu verstehen. Aber das ist lange vorbei. Die Kirche ist im Grunde genommen seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten gesellschaftsoffen geworden, auch sehr tolerant. Allerdings finde ich es auch vollkommen richtig, wenn für diese Toleranz und für diese Integration verschiedene Haltungen und verschiedene Bevölkerungsgruppen ein gewisser Maßstab gesetzt wird. Und dieser Maßstab, den kann man jetzt theologisch bezeichnen als das Evangelium, aber man kann es auch sozusagen von außen her beschreiben. Dieser Maßstab, würde ich sagen, besteht darin, dass man davon überzeugt ist in der Kirche, dass die Menschen von Gott geschaffen sind, zu seinem Ebenbild. Ja, die Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen ist sozusagen eine der Grundfesten. Und wenn man das wirklich glaubt, dann wird man sich für die Gleichheit zwischen den Menschen einsetzen und dagegen auftreten, wenn Menschen ausgegrenzt werden oder wenn Menschen als geringerwertig behandelt werden. Das finde ich aber eigentlich nicht unbedingt als ein Ausdruck davon, dass man gewissermaßen festgefahren ist, sondern irgendwo muss ja die Kirche auch zeigen, wo sie herkommt und wovon sie lebt, was für sie wichtig ist. Und an dieser Stelle, wo es um die Würde des Menschen geht, ja, da würde ich sagen, ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn Christen eine bestimmte klare Position beziehen und nicht alles für möglich halten.
Wie politisch muss oder darf Kirche sein? Weil viele Menschen, die ja bestimmte Parteien wählen, wählen ja oft die Partei nicht, weil sie die so toll finden oder das Parteiprogramm so toll finden, sondern weil sie einfach mit der jetzigen Politik nicht einverstanden sind. Und da ist ja die Frage, muss Kirche sich an der Stelle auch politisch äußern? Ich habe Kirche zum Beispiel auch in der Vergangenheit, gerade in der ganzen Corona-Debatte, auch als sehr staatsnah wiederum erlebt und sehr, ja, den Staat unterstützen an vielen Stellen. Und da vermisse ich persönlich ganz oft auch eine klare Haltung auch gegenüber der Politik. Frau Bammel.
Ich glaube, es ist eine Einsicht, die ich jetzt nicht zum ersten Mal sage, aber sie muss ein gutes politisches Zusammenspiel mit nach ihren Kräften ermöglichen, dass sie einfach nur eine weitere politische Stimme unter vielen politischen Stimmen ist. Da würde ich widersprechen. Ich würde gleichzeitig sagen, Sie nennen ein wichtiges Beispiel. Ja, das ist eine Kritik, mit der wir uns als evangelische Kirche auseinandersetzen müssen. Wann sind wir zu staatsnah? Während der Pandemie sind Fehler gemacht worden? Sind Einschätzungen aus der Zeit heraus erfolgt, die wir vielleicht heute anders sehen würden? Ich würde allerdings den Entscheidungen immer unterstellen, dass sie aus der Absicht getragen waren, das höchste Schutzmaß zu haben. Aber dennoch ist auch diese Kirche eine, die nicht perfekt ist, sondern die immer wieder, und das übt sie ja seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrhunderten ein, immer wieder reflektiert ihr Scheitern, ihre Fehler, ihre Schuld. Und das macht diese Organisation, diese Gemeinschaft ja auch aus. Und trotz aller verwegenen Hoffnungsgemeinschaftlichkeit, die sie auch hat. Aber zurück zu der Frage der Staatsnähe. Ich halte es für wichtig, dass wir uns klar machen, dass diese Kirche nicht einfach ein verlängerter, anderer zivilgesellschaftlicher Arm ist im gesamtgesellschaftlichen Gefüge, sondern noch etwas hat, was sie besonders auszeichnet. Sie ist dafür da, um Menschen Trauer und Trost und Hoffnungsräume zu geben, eine Erzählgemeinschaft. All das sind noch vor allem politischem Handeln liegende Eigenschaften, die wir miteinander einüben und leben und damit auch dem Leben einer Gemeinschaft, lokal, regional, aber sogar auch darüber hinaus, damit dem Leben auch Struktur geben. Und dass dieses mit dazu beiträgt, dass eine Gemeinschaft gut leben kann. Ich glaube, das ist die Lebensrelevanz von Gemeinden, von kirchlichem Handeln. Und wenn sie das in Bescheidenheit und Offenheit tut und dabei in die Knie geht, im besten Sinne in die Knie geht, denn das ist eine Haltung, von der ich denke, dass sie die Kirche der Zukunft wesentlich mehr brauchen wird, dann ist das etwas, was mich zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt und uns rausbringt aus dieser Debatte, staatsnah oder nicht staatsnah.
Die Dinge, die Sie sagen, sind ja alle richtig, aber ich höre sie eben nicht draußen. Ist die Kirche auch zu sehr dann im Innerkirchlichen befasst, Herr Pollack?
Also ich würde ja eigentlich umgekehrt argumentieren. Es ist doch eigentlich ein Vorteil, dass die Kirche nicht nur danach strebt, ständig in der Öffentlichkeit zu sein und eine starke Stimme darzustellen, die sozusagen den Menschen erzählt, wie sie leben sollen und was sie vielleicht sogar politisch denken sollten. Also das ist ja eigentlich eher in meinen Augen ein Vorzug der Kirche, dass sie bescheidener geworden ist. Also auch in der Corona-Krise, das kann man kritisieren, dass die Kirche da sozusagen vielleicht nicht die großen Ansagen gemacht hat. Ich kann mich daran erinnern, dass Bedford Strom, der damalige Ratsvorsitzende der EKD, gefragt wurde, ja, aber diese Krise, diese Corona-Krise, das ist doch eigentlich eine Gelegenheit für die Kirche. Und da sagt er daraufhin, es geht es mal jetzt nicht um die Kirche, sondern jetzt geht es um die Menschen. Und ich finde, diese Haltung kann man an vielen Stellen in den evangelischen Kirchen sehen. Und ich würde das gar nicht sozusagen der Kirche zum Vorwurf machen. Sie haben ja das wunderbare Bild gebracht, ja, dass die Kirche in die Knie geht. Genau, das ist sozusagen eine lange kirchliche Tradition, dass man Schuld bekennt, dass man sich niederwirft, dass man, wenn man sozusagen betet, zuerst mal seine Schuld bekennt. Und ich würde nicht davon ausgehen, dass die Kirchen nun jetzt sozusagen angehalten sind, stärker sich einzumischen, stärker dabei zu sein, irgendwelche Worte zur Wirtschaft und zur Inflation und wer weiß was alles abzugeben, sondern das ist doch genau richtig, dass sie irgendwo auch ihren Platz suchen müssen, dass sie nahe bei den Menschen sind. Als Soziologe sage ich nochmal, wenn die Kirchen als staatsnah oder als ordnungstragend oder als quasi autoritäre Institutionen wahrgenommen werden, als starke Institutionen, dann läuft die Haltung der Mehrheit gegen die Kirchen.
Issa. Ja, ich fand das vorletzte Stichwort von Herrn Pollack doch nochmal sehr wichtig. Nah an den Menschen zu sein ist besonders wichtig für die Kirche. Das war es damals, das ist es heute. Und in genau dieser Hinsicht ist es meiner Meinung nach auch wichtig, dass die Kirche nach außen hin große Präsenz zeigt. Dass die Kirche sich wieder sichtbar macht in den Geisten der Menschen, die im Umfeld dieser Kirche leben. Dass wir, wie wir es halt auch als Jugendgemeinde und als Konfirmationsteam zum Teil machen, Instagram nutzen oder andere Plattformen, um wirklich nochmal auf uns aufmerksam zu machen. Aber nicht nur das, sondern auch über das Erzählen von der Kirche und von den Erfahrungen, die wir machen, ein anderes Bild, wie es vielleicht heutzutage gar nicht mehr dieses gibt, von der Kirche nochmal zu vermitteln und den Leuten diese Nähe der Kirche nochmal auf eine ganz andere Art, nicht über die Nachrichten, nicht über irgendwelche Medien zu vermitteln, sondern nahe von Person zu Person.
Wie werdet ihr dann wahrgenommen in eurem Umfeld?
Ich hatte heute erst wieder einen Diskurs mit Freunden von mir. Der eine glaubt nicht an einen Gott, aber er denkt trotzdem, dass es eine höhere Macht gibt. Und der andere behauptet von sich selber, komplett ungläubig zu sein. Für mich finde ich, es hat einen Mehrwert auf jeden Fall, weil ich finde, wenn alle die gleiche Meinung hätten, wäre es auf der Welt langweilig. Und deswegen diesen Diskurs zu haben, darüber zu reden, wie fassen die das auf, dass ich mich darin engagiere? Wie fassen die das auf, dass ich an die Bibel glaube, in den Gottesdienst gehe, ich bete? Was halten die davon und was halte ich von deren Meinung? Sehe ich als einen wichtigen Austausch. Und ich hatte schon Begegnungen, wo kritisch und nicht mit sehr viel Akzeptanz mir begegnet wurde. Aber das waren eigentlich eher Einzelfälle. Viele Leute sind interessiert, weil viele Leute nicht verstehen können, wie man glauben kann. So gesehen, meine Mutter behauptet von sich selbst, sie könnte niemals glauben. Dann habe ich meiner Mutter gesagt, niemals glauben kann keiner. Weil irgendwann wird man immer zu irgendwas finden, egal an was man glaubt immer an irgendetwas. Selbst wenn man nur an sich glaubt, glaubt man an etwas. Und deswegen würde ich sagen, die Akzeptanz ist größer geworden.
Sollen Christenmenschen, Kirchenvertreter, Kirche mutiger sein und mehr von sich erzählen in der Öffentlichkeit?
Ich denke, das hängt ganz von den Menschen, also von ihnen selbst ab. Ich finde, wie Theos gesagt hat, ganz richtig, in diesen Diskurs mit den Leuten zu treten, die einem in manchen Hinsichten auch kritisch gegenübertreten und zu erklären, warum ist das so? Warum glaube ich? Warum bin ich in dieser Kirche und warum verbringe ich meine Zeit hier? Und dann finde ich es wichtig, an der Stelle mutig zu sein und zu sagen, die Geschichten zu erzählen, die man in diesem Kontext erlebt hat und warum es so ist. In der Hinsicht würde ich jedem Menschen, der glaubt, zusprechen und sagen, ja, trete heraus und erzähl deine Geschichte, wie du zum Glauben gefunden hast und was es für dich ausmacht. Denn das ist genau das, was Kirche in vielen Hinsichten auch sein sollte, Menschen zu zeigen, wie nah sie sein kann, aber es ist ihnen auch nicht aufzwingen. Das heißt, die Kirche sollte nicht auf einmal aufdringlich werden und Leuten zu nahe treten, aber die Möglichkeit bieten, von sich zu erzählen und die Möglichkeit von diesen tollen Geschichten, zum Teil auch Wundern, die wir in der Kirche erleben dürfen, nahezubringen und den Menschen zu zeigen, so kann es auch sein.
Frau Bammel, wenn Kirche eine Zukunft haben soll, was muss sie tun, wie muss sie sein, damit sie eben nicht am Ende nur noch eine von vielen unterschiedlichen NGOs ist und eine Institution, die sich ums Soziale kümmert und damit auch eine staatliche Aufgabe übernimmt, sondern auch noch mehr zu sagen hat.
Ich will da nochmal daran anschließen, was eben gerade für Bilder aufgerufen worden sind, und würde dazu ergänzend sagen, wir erzählen vielleicht viel zu wenig davon, dass unter dem Dach des Glaubens Menschen sich nachts aus dem Bett holen lassen, weil sie als Notfallseelsorger in den Einsatz gehen. Sterbende begleiten, die Kleinsten begleiten und elementar beginnen in den Kindergärten, bilden als Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass Kirche zu wenig rausgeht. Ob am Flughafen, im Gefängnis, bei der Bundespolizei oder am Bahnhof, wir treffen überall Menschen, die, weil sie sich als Gesendete erfahren, von einer guten Nachricht tatsächlich im Einsatz sind. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn Kirche risikofreudiger wird und sich quasi mit einem Sprung in das Prekäre des Lebens begibt und dabei nicht Rücksicht auf sich selber nimmt als Institution und sich eben nicht um eigene Profilierungsfragen dreht, sondern den Gegenstand ihres Atmens, Lebens und Webens aus dem Evangelium nimmt, dann kann sie eine Zukunft haben, aber nicht in dieser Gestalt, die wir jetzt haben. Das ist uns allen klar. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir gewissermaßen am Ufer stehen und noch nicht genau wissen, was uns auf der anderen Seite erwartet. Deshalb versuchen wir ja in vielen Hinsichten ins Probieren zu gehen, ohne gleich feste Handlungspläne zu haben, ohne gleich sagen zu können, so und so muss kirchliches Handeln neu kalibriert werden. Es ist nicht Zeit für irgendwelche großen Papiere, sondern es ist Zeit zu handeln in den Zumutungen dieser Zeit. Und wenn wir ein Stück glaubwürdig vermitteln können, dass der Glaube eine Existenzform ist und die Hoffnung daraus eine Haltung, die sich immer wieder neu einübt, dann bereiten wir uns vielleicht auf eine Zukunft vor, von der wir alle noch nicht genau wissen, wie sie aussehen wird.
Herr Pollack, meine Kirche der Zukunft ist?
Also wenn die Kirche eine Zukunft haben will, kommt es, glaube ich, sehr stark darauf an, dass sie die Menschen nicht bevormundet, dass sie bescheiden auftritt, dass sie nicht versucht, die Menschen auf ihre Seite zu ziehen, sondern für die Menschen da ist, nahe bei ihnen ist, zuhört und versucht, die Probleme der Menschen ernst zu nehmen.
Frau Bammel, meine Kirche der Zukunft ist
eine fröhliche, gemäß dem Evangelium, für Menschen, die nach Gott suchen, weil Gott schon lange nach ihnen gesucht hat.
Theo, meine Kirche der Zukunft?
Ich würde ganz simpel sagen, dass meine Kirche der Zukunft eine vielseitig und vielfältige Familie ist, in der man sich wohlfühlen kann und sich selber entfalten kann.
Issa.
Meine Kirche der Zukunft ist eine Kirche, die mir nahe steht und die mir auch in Situationen, wo ich Hilfe brauche, helfen kann. Und das war's.
Vielen Dank. Das war das Forum im RBB 24 Inforadio aus der Berliner Gethsemane-Kirche. Ich bin Ulrike Bieritz und danke der Pröbstin der Evangelischen Landeskirche Christina Maria Bammel, dem Religionssoziologen Detlef Pollack, Issa Wohlrab und Theodor Goller hier aus der Gemeinde und Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.